Hier ist Radio 99%. Wir sind hier am Camp nach der Demonstration am Samstagnachmittag. Tatsächlich sind viele Leute hier im Camp geblieben, schauen sich das an, diskutieren mit anderen, um auch die Fragestellungen, die im Raum sind, mal ein bisschen näher zu ergründen und vielleicht auch auf Ideen zu kommen, was getan werden kann oder vielleicht als ersten Schritt, wo es überhaupt klemmt. Ich habe jetzt hier einen Camp-Besucher bei mir.
Ja, hallo.
Du siehst dich als Spezialist in gewissen Bereichen. Erzähl mir mal, in welchen Bereichen oder womit hast du dich genau beschäftigt?
Ich habe Bachelor und Master in Finance studiert und gemacht und arbeite seit 6 Jahren in der Bank. Habe da verschiedenste Stationen kennengelernt, unter anderem im letzten Jahr das Treasury, also den Kapitalmarkt, beobachtet, bin aber eigentlich eher auf der Kreditseite, das heißt Strukturierung und Organisation von Großprojekten, große Solarparks und solche Geschichten. Aber dennoch denke ich, habe ich einen ganz guten Einblick, was so im Kapitalmarkt läuft, wie dieser Finanzmarkt ein bisschen tickt und die volkswirtschaftlichen Hintergründe. Und was natürlich jetzt momentan einfach ganz spannend ist, ist das Rettungspaket, was am Mittwoch beschlossen wurde, wo lange darauf hin gefiebert wurde, wo die Spannung sehr, sehr hoch war. Das hat man auch gemerkt in dem politischen Diskurs. Die Anspannung war sehr hoch zwischen den einzelnen Akteuren. Und im Endeffekt ging es ja um 3 Punkte, die dort beschlossen wurden. Da kam noch ein vierter dazu, aber da komme ich dann später dazu. Also Punkt 1 war das Rettungspaket oder der Schuldenschnitt für Griechenland, weil die Troika, also bestehend aus der EZB, der EU-Kommission und dem IWF, in ihrem Bericht festgestellt haben, dass die Lage in Griechenland wieder schlimmer geworden ist, noch schlimmer, als man sich das gedacht hatte von der Wirtschaftslage her. Und dass quasi an einem drastischen Schuldenschnitt kein Weg dran vorbeiführt, weil einfach die griechische Volkswirtschaft überschuldet ist, weil momentan einfach, wir so einen starken Wirtschaftseinbruch erleben. Und es gab ja schon mal diesen Schuldenschnitt von 21%, der im Juli beschlossen wurde. Aber das reicht nicht aus. Und dementsprechend ging es jetzt halt um die 50%, 60%, 40% Schuldenschnitt, die dort vereinbart wurden. Im Endeffekt wurden es 50, auf die sich die Bankenvertreter und die Politik geeinigt haben. Wobei man sagen muss, geeinigt. Die Politik hat ja auch ganz klar die Richtung vorgegeben. Die Banken hatten auch nicht viel Spielraum, weil im Endeffekt sitzen sie auch alle in dem einen Boot und müssen da auch mitspielen. Das Spannende an diesem Schuldenschnitt ist, dass er auf freiwilliger Basis basiert. Sprich, es ist keine richtige Insolvenz Griechenlands, sondern die Banken und auch nur die Banken, die Staaten behalten erstmal ihre Schulden in voller Höhe. Aber die Banken müssen freiwillig ihre Schulden reduzieren oder kriegen nur die Hälfte des Nominalwertes wieder zurück. Und das ist ein freiwilliger Schritt, weil ein gezwungener Schritt von Griechenland aus, wenn Griechenland sagt, wir zahlen jetzt nicht mehr, Punkt, würde halt unter anderem sehr viele von diesen Kreditversicherungen, dieses CDS, auslösen. Und da weiß die Politik und da weiß auch, wissen die Finanzexperten nicht, was das für ein Tsunami und Erdbeben vielleicht loslöst, weil das nicht reguliert ist. Man weiß nicht, welches Volumen dort aussteht, wer wann wie viel dann zahlen muss an diesen Versicherungen, wer bekommt wie viel. Und dementsprechend hat man sich auf diesen freiwilligen Schnitt geeinigt. Allerdings muss man dazu sagen, das ist da auch jetzt wieder der Schritt Nummer 1. Das haben viele Leute aus der Bankenbranche auch gesagt. Sie hätten einen höheren Schnitt für nötig gehalten. Sprich, wenn sich die Lage weiter verschärft, und momentan sieht es sehr schwierig aus, wie die griechische Wirtschaft mit ihren aufdiktierten Sparpaketen wieder ins Wachsen kommen soll. Es sieht sehr schwierig aus, dass wir da wieder auf einen Erholungspfad kommen, und das besteht die Möglichkeit, dass wir in wenigen Monaten wieder Horrormeldungen haben, aus wirtschaftlicher Sicht, und dass wir einen neuen Schuldenschnitt brauchen. Das heißt, diese griechische Schuldenproblematik ist dadurch nicht gelöst. Ist momentan nur das Nötigste getan. Das zeigt auch die Zahlen, dass 2020 ungefähr Griechenland auf ein Schuldenniveau von 120% Verschuldung pro BIP kommt. Das entspricht jetzt Italiens. Das heißt, das ist noch der optimistische Fall. Also das war Schritt 1 dieses Schuldengipfels.
Darf ich vielleicht noch mal einhaken? Ja, wir sind jetzt zwei Punkte eingefallen oder aufgefallen. Es gibt bestimmt viele Punkte, an denen wir da nochmal nachhaken könnten oder genauer überlegen könnten, aber ich würde jetzt mal einfach die zwei herausgreifen. Einmal ganz einfach, wenn wir von einem Schuldenschnitt reden, dann reden wir davon, dass ein Schuldner, also jemand, der also Verbindlichkeiten noch begleichen muss, also irgendjemand noch Geld zu zahlen hat, gegenüber dem Gläubiger, also dem Empfänger dieses Geldes oder dieser Werte, dass dieser Schuldner von einer bestimmten Menge seiner Schulden einfach befreit wird. Das bedeutet doch ein Schuldenschnitt.
Sozusagen. Ja.
Das heißt, dass bestimmte Beträge, die eigentlich vereinbart gezahlt werden müssten, einfach nicht gezahlt werden, weil es nicht geht.
Richtig, also so kann man das sagen. Also wenn eine Bank Griechenland 100 Millionen geliehen hat vor, sagen wir mal, 2-3 Jahren, muss sie jetzt mehr oder weniger freiwillig auf 50 Millionen verzichten. Das heißt, da findet ein Umtausch statt. Also es gibt ja so dann eine Art Wertpapier. Das heißt, die Bank bezahlt Griechenland die 100 Millionen und leiht sie und bekommt dadurch ein Wertpapier, auf dem die Konditionen vereinbart sind. Und jetzt in diesem Schuldenschnitt heißt das, dass quasi die Wertpapiere von Griechenland wieder zurückgenommen werden und es werden neue Wertpapiere ausgegeben, die dann aber nur über die halbe Höhe notieren. Das heißt, diese Verbindlichkeit von 100 Millionen reduziert sich dann zu 50 Millionen und die Bank bekommt dann, je nachdem wann die Schulden fällig sind, dann nur noch 50 Millionen zurück. Das ist im Prinzip der Schuldenschnitt.
Das heißt ganz konkret, wenn man die einzelnen, also um das nochmal ganz trivial zusammenzufassen, ist in diesem Fall Griechenland als Schuldner, wird bestimmte Beträge, die einmal ausgemacht waren, so nicht bezahlen und bekommt sozusagen einen Teil seiner Schulden erlassen.
Genau, sie bekommen einen Teil ihrer Schulden erlassen. Sie zahlen nur die Hälfte der Summe zurück, die sie sich bei den Banken geliehen haben.
Meine zweite Frage wäre jetzt noch die CDS, die du angesprochen hast, also Credit Default Swaps, richtig?
Richtig.
Da hast du eben darauf hingewiesen, oder ich hatte das jetzt so verstanden, dass die insofern eine Problematik darstellen, als dass die unter Umständen, wenn sie alle massiv auf einmal umgesetzt werden oder aktiviert werden müssten, nicht korrekt funktionieren würden.
Ja, also die Gefahr, also das Prinzip dieser CDS, dieser Kreditversicherung, war, dass man quasi sich das Kreditrisiko versichern lassen kann. Sprich, man kauft eine Art Versicherung darauf ab, schließt ab, dass falls Griechenland Geld nicht mehr zurückzahlen kann, dass ich einen gewissen den Ausgleichsbetrag erhalte. Nehmen wir mal an, ich habe Griechenland Geld geliehen, es wird mir jetzt zu brenzlig, habe gemerkt, das Risiko steigt, ich möchte mich jetzt absichern und dieses Risiko kann ich mir als Versicherung dann kaufen. Und das sind diese CDS, die gehandelt werden, die aber, im nicht regulierten Markt gehandelt sind. Das heißt, es ist schwer zu sagen, wer hat wie viel Versicherung gekauft, wer hat wie viel Versicherung verkauft. Und deswegen versucht die Politik, mit allen Mitteln diesen Event of Default, wie das so in der Sprache heißt, also dieses Kreditereignis, dass die International Swap, die internationale Agentur, die diese Swaps verwaltet, feststellt, okay, Griechenland ist jetzt zahlungsunfähig und jetzt werden die Versicherungen fällig. Und deswegen versucht die Politik, diesen Moment zu vermeiden, indem sie das als freiwilliges Paket verkauft.
Mhm. Trotzdem nochmal ganz naiv nachgefragt, eigentlich wären diese Credit Default Swaps eigentlich genau dafür da, diesen Fall abzufedern. Das heißt, ihr eigentlicher Zweck ist es nach wie vor, so eine kritische Situation, dass eben ein Schuldner seine Schulden nicht komplett begleichen kann, so aufzufedern, dass der Gläubiger nicht den vollen Verlust dieser entgangenen zu zahlenden Schulden tragen muss.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also das Thema mit Spekulation und CDS würde ich einfach mal ausklammern, weil da ist das ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber der Sinn und Zweck wird ad absurdum geführt, weil in diesem freiwilligen Verzicht, der ja nicht wirklich freiwillig ist, die Versicherung nicht greift. Und dementsprechend haben auch schon einige Fachleute aus dem Finanzmarkt dann gesagt, dass im Prinzip diese Versicherung zumindest auf Staatsanleihen dieser Markt wohl aussterben wird, weil es hier einfach gezeigt hat, man kann sich darauf nicht verlassen, weil warum sollte ich 5 Millionen Versicherungen pro Jahr zahlen, um meine 100 Millionen abzusichern, wenn sie mir im Fall der Fälle dann doch nichts nützt. Dementsprechend ist dieser Markt wahrscheinlich dabei ja, automatisch, dass die Nachfrage einfach sinkt und dass der Markt vielleicht irgendwann automatisch ausstirbt. Also zumindest für Staatsanleihen.
Okay, das waren zwei Punkte, die ich jetzt mal herausgenommen habe, die mir jetzt aufgefallen waren. Du warst aber gerade am Erläutern, es waren ja noch andere Bereiche da.
Richtig, genau, das war sozusagen der erste Schritt, also Schuldenschnitt für Griechenland, um da einfach halbwegs eine Perspektive wieder zu ermöglichen. Der Punkt 2, der hängt aber ganz direkt damit zusammen, und zwar, das ist dann die Rekapitalisierung der Banken. Weil diesen Schuldenschnitt trifft die Banken natürlich, weil sie jetzt einfach weniger Geld bekommen. Teilweise haben sie vorgesorgt, teilweise nicht. Das ist dann bei jeder Bank unterschiedlich. Aber auf jeden Fall leiden die Banken dadurch Verluste. Und die Banken sind allgemein in einer sehr angespannten Situation, auch Liquiditätssituation. Die Krise ist noch nicht so lange her. Sie sind jetzt noch nicht gesund genug, um das quasi wegzustecken, obwohl Griechenland jetzt eigentlich nicht so groß ist. Aber dennoch befürchtet man, dass die Banken kollabieren. Dementsprechend hat man ein Rekapitalisierungskonzept entwickelt, dass man, ich glaube, 106 Milliarden zur Verfügung stellt, dass die Banken zwangsweise ihr Eigenkapital bis Mitte 2012 auf 9% erhöhen müssen. Das können sie aber erstmal versuchen, selbstständig zu erreichen, indem sie neue Aktien ausgeben, indem sie ihre Bilanz optimieren. Das ist die erste Möglichkeit. Der zweite Schritt wäre, dass die Staaten die Banken stützen, so wie wir das auch gesehen haben in der Finanzkrise. Und im dritten Schritt stehen dann die Milliarden wieder des EFSF zur Verfügung, falls zum Beispiel Griechenland kann seine eigenen Banken natürlich auch nicht mehr stützen. Da gibt es einen kleinen Fonds, der schon angelegt wurde, aber das reicht nicht aus. Da muss dann zusätzlich Geld von der EU, von dem Fonds nochmal in die Hand genommen werden, um die Banken quasi vor dem Kollabieren zu schützen.
Vor dem Kollabieren zu schützen. Das ist ja jetzt ein anderer Begriff dafür, dass letzten Endes der Verlust so hoch wird, dass die Aktionäre, die eben diese Verluste dann auch tragen müssen, also ihr einmalig eingebrachtes Geld oder ihre Werte, eben im Gegenzug zu den Aktien, die sie erhalten haben, dementsprechend nur noch zu einem relativ geringen Wert zurückkommen. Sehe ich das falsch?
Nee, ich glaube, das trifft es nicht ganz. Die Aktionäre haben also ihr Geld, das Eigenkapital eingezahlt, unbefristet. Das ist also nicht wie ein Kredit, der irgendwann zurückgezahlt wird. Aktionäre erhalten ihre Vergütung für ihr zur Verfügung gestelltes Kapital über Dividenden.
Ja,
natürlich. Das heißt, dass natürlich weniger Dividenden gezahlt werden, wenn die Bank Verluste leidet oder gar keine. Das ist schon richtig. Aber das ist, glaube ich, das Problem, das ist nicht das Problem der Politik, dass sie Angst hat, dass die Aktionäre zu wenig Dividenden haben oder bekommen. Also sollte sie zumindest nicht. Es geht eher um die allgemeine Vertrauenskrise, die dann zwischen den Banken wieder entsteht. Wir sehen jetzt schon, dass der Interbankenmarkt, das heißt der Geldhandel zwischen den Banken, wieder deutlich ausgetrocknet ist, wie man das so sagt. Also es wird nur sehr zögerlich Geld untereinander verliehen, auch sehr kurzfristig. Also selbst für einen Tag bekommen manche Banken nur noch zu sehr hohen Konditionen Geld geliehen. Und das erinnert uns sehr an die Lehman-Pleite, wo einfach, wie gesagt, das Vertrauen innerhalb der Banken zerstört war und deswegen wir diese Pleiten haben. Das sind dann einfach Aspekte auch von Liquidität. Also Banken haben zum einen natürlich können nur eine gewisse Anzahl von Verlusten verkraften. Wenn sie zu viele Kredite rausgeben, die nicht zurückkommen, sind sie pleite. Das ist ein Punkt. Aber das ist bei Griechenland vielleicht nicht der entscheidende. Es geht allgemein mehr um eine Art Vertrauenskrise, um die Liquidität, dass halt kurzfristig kein Geld mehr aufgenommen werden kann von den Banken. Und deswegen ist es wichtig, oder es hat die Politik versucht, mit dieser Stützung und Rekapitalisierung der Banken aber dieses Vertrauen herzustellen.
Vertrauen ist natürlich ein Wert, der sehr schwierig zu messen ist. Und deswegen ist es natürlich die Frage, ob der sich wirklich so einfach in, ich sag mal, knallharte Parameter umsetzen lässt, die jetzt Bilanzen beeinflussen.
Das ist vollkommen richtig. Im Prinzip ist diese ganze Krise, die wir sehen, ist eine Vertrauenskrise. Also auch schon zu Lehman-Zeiten hier geht es viel um Vertrauen in unser System, wie wir es jetzt haben, und zeigt auch, dass das auch der Markt die systematischen Probleme sieht. Ja. Und das Vertrauen ist ein ganz elementarer Punkt, auf jeden Fall.
Ich sag mal, böswillig formuliert könnte man ja annehmen, dass es zum Beispiel immer Marktteilnehmer gibt, Personen oder Institutionen, die auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Gut, das machen sehr viele Leute in einem Markt, aber vielleicht gibt es da auch Institutionen oder Personen, die vielleicht auch sehr rücksichtslos auf ihren Vorteil bedacht sind und dann unter Umständen da doch zu einer deutlichen, wie soll ich sagen, balancierten Situation beitragen können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Leute, die Banken wollen auch in Märkten Geld verdienen, die nicht bullisch sind, also auch in Bärenmärkten sozusagen, wenn die Aktien runtergeht, wenn es auf der Wirtschaft schlecht geht, versucht man dann halt daraus sein Kapital zu schlagen. Dementsprechend hat das auch diese verstärkende Wirkung. Das ist gerade ein Thema mit den CDS, dass es halt möglich ist, auf die Verschlechterung eines Schuldners zu setzen. Und dadurch bestärkt man im Prinzip seine Probleme, weil der CDS-Markt auch als Indikator dient für seine Bonität, also für seine Kreditwürdigkeit. Und wenn man quasi dagegen spekuliert, erhöht sich der Indikator und dann ist es so eine self-fulfilling prophecy, also eine Prophezeiung, die sich automatisch wahr macht. Und das sehen wir, das sind diese Abwärtsspiralen, die wir auch gesehen haben immer wieder und wo natürlich die Politik versucht, das zu vermeiden und natürlich auch ein bisschen der Markt, der ist da ein bisschen hin und her gerissen, weil zu viel darf er das eigene System auch nicht untergraben, weil sonst, sag ich mal, bricht ihm das doch auch alles zusammen.
Das sind natürlich teilweise sehr komplexe Zusammenhänge. Also wenn wir jetzt erstmal die offensichtlichen Marktteilnehmer sehen, also jetzt Einzelpersonen, Banken, Kapitalgeber, Kapitalnehmer, also Industrie zum Beispiel, dann ergibt sich daraus ja unter Umständen schon ein relativ komplexes Zusammenspiel. Was ist denn aus deiner Sicht, also jetzt frage ich mal auch eher nach deiner persönlichen Meinung, wir haben ja jetzt eher versucht darzustellen, wie du da die Problematik siehst, was ist aus deiner Sicht denn jetzt wirklich ein bisschen der Punkt, wo angesetzt werden kann, beziehungsweise wo vielleicht auch Visionen notwendig sind, um kritische Situationen, vor denen wir vielleicht stehen, zu vermeiden?
Es ist sehr schwierig. Also ich habe da jetzt leider kein einfaches Patentrezept. Was ich mir gewünscht hätte zu Beginn der Griechenland-Krise und was ich mir auch noch mal deutlich wünschen würde von der Politik, wenn sie für ein gemeinsames Europa steht, einfach das ganz klar zu machen, dass wir uns einander stützen, die Staaten füreinander einstehen. Also weil mit dem Euro sind wir quasi verbunden. Und wir dürfen nicht den Spekulationen und den Spekulanten irgendwie eine Angriffsmöglichkeit geben. Dementsprechend hätte ich mir ein ganz klares Bekenntnis gewünscht. Dann hätte man die Krise eventuell leichter oder besser bewerkstelligen können. Generell müssen wir schauen, dass die Staaten ihre Ausgabenpolitik wieder vernünftig gestalten. Und wir müssen aber auch schauen, wie die Abhängigkeit von den Finanzmärkten, wie wir das reduzieren können, dass uns dass die Realwirtschaft wieder abgekoppelt wird oder nicht so abhängig ist von den Spekulanten an den Finanzmärkten.
Das ist ja eine Forderung, die man ab und zu auch mal hören kann, beziehungsweise ein Punkt, auf den öfters hingewiesen wird, dass die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft unter Umständen hier eine nicht vorteilhafte Vermischung erfahren haben. Auf der anderen Seite gibt es selbst in der Realwirtschaft ja auch spekulative Prozesse, Handtermingeschäfte, Nahrungsmittel, Rohstoffe. Das sind ja alles Dinge, Werte, die für das tägliche Leben teilweise notwendig sind, aber die auch von spekulativen Prozessen begleitet sind.
Ja, also Spekulationen erfüllen auch einen gewissen Zweck. Sie sorgen auch zum Ausgleich und sie helfen ein bisschen vielleicht bei der Findung eines fairen und echten Preises. Man muss, das ist, denke ich, auch schon ein Punkt. Deswegen, wie Spekulationen in dem zukünftigen Wirtschaftskonzept eingebunden werden können und wie auch das zum Positiven genutzt werden kann, das ist eine spannende Frage. Generell glaube ich, müssen wir ganz viele Maßnahmen ergreifen. Wir müssen kurzfristige Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft und die Finanzmärkte vor einem Zusammenbruch zu bewahren, weil da hängt natürlich unser ganzes wirtschaftliches und soziales Leben auch dran, dass wir nicht alles zusammenstürzt. Das heißt, wir müssen kurzfristig vernünftige Mittel ergreifen, um wieder Vertrauen zu schaffen. Aber wir müssen auch ganz klar langfristige Perspektiven ausarbeiten und uns wieder eine neue wirtschaftliche Grundethik geben und einen ganz langen Prozess einläuten, um dieses aufgeblähte Finanzsystem wieder so einzureihen, in die, wie wir das hier fordern und wie wir das hier für wichtig erachten. Und das ist ein Prozess, der wahrscheinlich über Jahrzehnte dauert.
Ich glaube, es ist bestimmt nochmal eine gute Idee, dass wir uns wegen dieser Aspekte nochmal zusammensetzen und die auch nochmal im Detail eruieren, um einfach auch da nochmal ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen und vielleicht auch bestimmte Zusammenhänge, die wir jetzt noch angerissen haben, auch nochmal plastischer darstellen.
Ja, ich denke, also wenn man gerade diese Fragestellung, wie lösen wir die Krise, ich glaube, da haben die wenigsten Leute Antworten dafür, dies müssen wir uns erarbeiten. Das ist ein ganz langer Prozess und ist auch schwierig, jetzt so im Interview zu klären. Vielleicht nochmal, nur um den Bogen zu spannen, nochmal zu den Abschlüssen am Mittwoch. Der dritte Punkt war der Hebeleffekt für den EFSF, weil man auch mit einem Versicherungskonzept da die Summe aufblähen möchte, weil die Hälfte der Milliarden von den 455 oder wie groß der Fonds genau ist, schon im Prinzip verplant ist an Portugal, Irland. Und daher versucht man den Rest soweit etwas künstlich aufzublähen, um ein mögliches Scheitern oder um Spanien oder auch Italien in den Rettungsschirm mit reinnehmen zu können. Wobei, das führt uns auch zum vierten Punkt. Momentan ist Italien das Problemland in Europa, weil es der größte Schuldner ist. Also ein Gewicht, ein Volumen hat, was nicht zu vergleichen ist mit 1,8 Billionen im Vergleich zu den 400, 500 Milliarden von Griechenland. Momentan wackelt Italien sehr stark. Und deswegen gab es auch die Problematik oder die Diskussion mit Berlusconi, wo versucht wurde, ihnen ganz klar deutlich zu machen, dass Europa da mehr Anstrengung von ihm erwartet. Das ist ihm anscheinend erstmal so gelungen. Also sein Konzept hat sich als großes Wirtschaftskonzept durchgelesen, hat sich klang danach, aber da ist natürlich noch nichts Detailliertes, das muss erst ausgearbeitet werden. Und jetzt gerade am Freitag waren die Zinsen, hat Italien wieder Geld aufgenommen am Kapitalmarkt und hat da für die 10-jährigen Anleihen über 6% zahlen müssen. Das ist schon neues Rekord hoch, trotz dem Mittwochgipfel. Dementsprechend, man sagt immer so, über 7% kann sich kein Land länger refinanzieren. Da fehlt also nicht mehr viel und dann strauchelt Italien. Und Italien passt in keinen Rettungsschirm, den wir hier bauen können. Dementsprechend ist das wirklich eine Beruhigungspille erstmal gewesen. Man war überhaupt froh, dass die Politiker sich überhaupt geeinigt haben. Also deswegen hat der Markt sehr euphorisch reagiert mit Kurssteigerungen. Aber das grundsätzliche Problem ist noch nicht aus der Welt. Und jetzt mehren sich auch langsam wieder die kritischen Stimmen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch wieder sehr turbulente Zeiten erleben werden. Und dass es, wie gesagt, nur kurzfristig eine Verschnaufspause war.
Das heißt aber auch, wenn ich an den Anfang unseres Gespräches zurückdenke, da hast du ja auch formuliert, du hättest dir mehr europäisches Grundverständnis gewünscht. Wenn ich das so höre, würde das aber auch genau das bedeuten, dass hier eine einzelne Lösung für Griechenland oder für Italien allein so gar nicht funktionieren kann.
Nein, also ich fand die Diskussion um den Eurobond, diese Eurobonds nicht schlecht. Es wurde hier in Deutschland sehr verteufelt als Gleichmacherei von Schulden und dass wir für Schulden anderer Länder eintreten müssen. Aber im Endeffekt ist das schon so. Dieser Rettungsschirm ist ja das. Und wir sitzen durch den Euro und durch unsere eng verzahnten Wirtschaftskreisläufe und dem Finanzmarkt sitzen wir alle in einem Boot. Und dementsprechend hätte ich mir ein klares Signal nach außen gewünscht, zu sagen, wir sind eigentlich stark genug als Europa. Wir sind nicht so überschuldet, dass es Grund gibt, ganz Europa hier anzuzweifeln. Da gibt es noch viele ganz andere Länder. Ich will die Finger jetzt nicht auf die USA zeigen, aber ich denke, auf jeden Fall hätte ich mir da ein klares Statement gewünscht und dann innerhalb Europas einen ganz klaren Prozess zur Abstimmung, zur Harmonisierung der Wirtschaftspolitik. Auch warum muss jedes Land eine andere Steuerpolitik haben und wirklich einen ganz klaren Prozess und ein europäisches Rahmenwerk, der die Ausgaben kontrolliert, um sicher und auch mit nicht nur Sparprogramm, wie wir es jetzt haben bei Griechenland, sondern eher so Marshallplan war ja wieder aufgetaucht. Ich denke, das ist der viel bessere Weg. Wir kommen nicht daran vorbei, Geld auch jetzt für andere Länder zu geben, Transferleistungen zu geben. Das machen wir hier in Deutschland auch und ich sehe mich eher als Europäer und ich denke, der Weg offensiv gewählt wäre besser gewesen.
Also ich sehe schon, das sind viele Punkte, die wir nochmal ins Detail gehen müssen. Ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal Gelegenheit finden, wo wir da vielleicht auch wirklich dann nochmal das ein bisschen transparenter und plastischer darstellen legen können.
Ja, also sehr gerne. Dann können wir vielleicht auch nochmal uns die Zeit nehmen. Manche Sachen, wie gesagt, die sind mit Fachwörtern etwas gespickt. Ich habe schon versucht, ohne auszukommen, dann kann man auch vielleicht nochmal ein kleines Beispiel anbringen. Ich denke, das macht das oft transparenter und klarer.
Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und deine Mühe und dann werden wir uns wahrscheinlich auch weiterhin hier im Camp oder bei Occupy Frankfurt sehen.
Ja, sehr gerne. Bis dann.